Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes betrachten, und zwar aus dem 1. Korintherbrief. Es ist heute ein leichtes Thema, ein Thema, was jeder Einzelne bis ins Letzte verstehen kann. Ich bin eigentlich Ersatzmann für unseren Bruder Hans-Jürgen Butz, der heute dran sein sollte, aber durch den Transport nach Sibirien unterwegs ist. Betet auch für unsere Geschwister dort. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 7. Da heißt es: Also ist weder der, da pflanzt etwas, noch der, da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Soweit Gottes Wort. Pflanzen. Pflanzen ist ein Begriff aus der Botanik. Und vom Grundsatz her pflanzen wir einen Baum oder ein Gewächs nicht der vielen Blätter wegen, sondern wegen der Frucht im Garten. Wir wollen einen Nutzen von ihm haben. Darum pflanzen wir einen Obstbaum im Gartenstück. Der Pflanzvorgang wird sinngemäß aber auch auf andere Lebensbereiche übertragen. So pflanzte Jehova Gott einen Garten in Eden, da heißt es gegen Osten, 1. Mose 2, Vers 8. Wenn wir hier lesen gegen Osten, dann müssen wir von Jerusalem ausgehen, welcher Mittelpunkt sowohl für die Geschichte dieser Welt, aber insbesondere für die Geschichte des Heils ist. Der Herr hatte an diesem Garten seine helle Freude und Wonne, den Gott selbst hergerichtet hatte. Es war eine Spitze auf dieser geschaffenen Erde, weshalb er auch Wonnegarten genannt wurde. In diesem Garten aber sollte der Mensch seine Freude haben. Gott schuf diesen Garten auch um des Menschen willen. Leider benutzte Adam und Eva diesen Garten nicht allein zur Freude, sondern auch zur Sünde. Im Wonnegarten fiel der erste Mensch. Dieser Fall, aber nicht allein den Menschen, sondern auch die ganze Tier- und Pflanzenwelt riss es mit in das Verderben des Todes. Seit dieser Zeit seufzt die ganze Schöpfung, wie wir das in Römer 8 Vers 20 lesen. Und seit dieser Zeit bemüht sich aber auch Gott, durch Umpflanzung des Menschen Frucht und Freude an uns dennoch zu finden. Für den lebendigen Schöpfer Gott waren die hinter uns liegenden Jahrtausende der Menschheitsgeschichte eine äußerst mühevolle Arbeit. Dass ich mich selbst verwundere, dass Gott solch eine Plage mit uns Plagen auf sich nimmt, über Jahrtausende hinweg, dass wir zur Frage gelangen: Herr, unser Gott, rentiert sich denn das überhaupt? Und da müssen wir ein lautes Ja sagen, weil es nach Gottes Wohlgefallen ihm schien, also zu handeln, wie Gott es vorgesehen hatte. Bis heute habe ich diese Mühsal Gottes mit uns noch nicht bis ins Tiefste verstanden. Sicherlich gab es keinen anderen Weg, in den Gedankengängen Gottes ans Ziel zu kommen. Warum nur macht sich der Herr so unendlich viel Arbeit mit uns? Auf dieser uns bekannten Erde wird sich seine Mühe nicht auszahlen. Das ist klar. Also kann Frucht und Freude des Herrn an uns nur in die Ewigkeit weisen. Ist es doch auch die vor ihm liegende Freude, weshalb er das Kreuz für uns erduldete. Schon sehr, sehr früh sprach der Herr in 2. Mose 15, Vers 17 von dem Volke Israel, welches er bringen und pflanzen wird, heißt es dort, auf dem Berge seines Erbteiles. Und dann redet das Wort Gottes weiter von der Stätte, der Wohnung des Heiligtums, welches der Herr bereitet hat. Und hier redet Gott bereits von Jerusalem und dem Tempel seiner Heiligkeit hier auf dieser Erde. Bezeichnend ist, dass Gott das Volk Israel bringen und noch ins Erbteil Kanaans verpflanzen wird. Etwa 40 Jahre später vollzog sich diese Aussage der Verpflanzung im Land der Verheißung, Kanaan. So nahm gleichsam Gott das Volk Israel als einen Setzling. So wird es nämlich geheißen in Psalm 80, Vers 15. Er nahm es als einen Setzling aus Ägypten heraus, wo sie nichts anderes waren als Fremdlinge. Sie waren Fremdlinge in Ägypten. Wie auch der Herr uns sehen will in dieser Welt, denn Ägypten heißt geistlich Welt, wie er uns durch die Errettung des Opfers Christi uns hier in einer gottfeindlichen, fremden Welt sieht. Und da ist's von Wichtigkeit, dass wir uns selbst in diese fremde Welt gestellt sehen. Und dann heißt's, nach dem Setzling und pflanzte sie durch die Rechte Gottes. Es war Gottes Recht, solches zu tun und nicht Menschenrecht. Damit ist Israel rechtmäßiger Besitzer des verheißenen Landes Kanaan. Es ist auch dann der rechtmäßige Besitzer, wenn andere an der Tür des verheißenen Landes klopfen. Und wer sich an dieser Tatsache zu schaffen macht, der fällt seitens Gottes. Diese Rechtmäßigkeit erklärt sich nach Psalm 44, 2, wo es heißt, hast Nationen ausgetrieben und sie, Israel, hast du gepflanzt. Ein Pflanzvorgang eines Setzlings nicht durch Menschenweisheit und nicht durch Menschenmacht, sondern durch den allein lebendigen Gott. Ich freue mich immer bei solchen Aussagen des Wortes Gottes, weil ich spüre, dieser Gott ist mein Gott. Darum rendiert es sich, sich diesem Gott mit allem, was wir auch sind und haben, auszuliefern, bis ins Letzte. Je inniger wir uns in unseren Herzen von dieser Welt Ägypten trennen, umso intensiver ist die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, die wir suchen und erbeten müssen. Er ist ein Gott, der sich's erbitten lässt. In den Augen Gottes, da waren das alles liebliche Pflanzungen. Gott der Herr hatte große Freude an seinem Volk Israel einstmals und die Bibel bestätigt die Zusammenhänge dort, wie sie auszogen mit Freuden und da hatte auch Gott Freude an seinem Volke. Geschwister, wenn wir mit Freuden im Gehorsam seines Wortes gefunden werden, erquicken wir das Herz unseres Gottes zur Freude. Wie auch einstmals der Herr seine Freude an den ersten Menschen im Garten Eden hatte. Gott hatte große Freude. Bis der große Fall zur Sünde kam. Und da heißt es in Richter 10, Vers 13, ihr aber habt mich verlassen und habt anderen Göttern gedient. Eine tragische Seite, die uns hier die Geschichte Israels lehrt, in der Wertabschätzung, Volk Gottes zu sein oder den nichtigen Göttern zu dienen. So stand sein Volk Israel, welches der Herr in Kanaan eingepflanzt hatte, ganz plötzlich in der Schuld tiefster Sünden vor dem, der Israel so geliebt hatte. Das war der Einbruch in das wunderbare Verhältnis Gottes mit seinem irdischen Volke Israel. Vergleichsweise war dies der Sündenfall im Garten Eden. Denn Israel ist von dieser Sünde nie mehr genesen. Trotz Züchtigung und Gericht Gottes an seinem Volke. 70 Jahre in Babel. Sie kamen zwar mit neuem Erkennen zurück. Aber wenn wir Israel danach besehen, da kann man nur die Augen schließen und ein tiefes Bedauern zum Ausdruck bringen. Aber auch ein Jauchzen, weil dieses geschmähte Volk der Sünde wegen einmal und bald zur Freiheit gelangen wird. Diese Freiheit wird der Beginn dieser Freiheit währt nicht mehr lange. Es stehen die Geschehnisse unmittelbar für uns vor der Tür. Der Herr ist, er bekennt dem Propheten Jeremia in Kapitel 2, Vers 21, ich hatte dich gepflanzt, sagt Gott, als Edelrebe, lauter echtes Gewächs. Und wie hast du dich mir verwandelt? In entartete Ranken eines fremden Weinstocks. Jawohl, Mose sagt, Giftbeeren sind dran. Giftbeeren an diesem Weinstock. Die Sünde hat nicht allein Israel, sondern auch uns verwandelt. Und zwar, sie hat uns verwandelt bis in die Entartung. Denn wir haben durch die Sünde die Ebenbildlichkeit Gottes verlassen. Die tragen wir heute nicht mehr. Nicht, dass jemand denkt, wir würden sie heute noch tragen. Wir waren einmal das Ebenbild Gottes. Aber Gott in Sünden im Himmel, das gibt's nicht. Seine Ebenbildlichkeit beinhaltete Sündlosigkeit unseres Geschöpfes. Und der Satan ist es, der uns bis in die Entartung verändert und verändert hat. Es ist die größte Waffe, die Macht seiner Lüge, die er dabei ansetzt. Denn die Aussage, mitnichten werdet ihr sterben, war Lüge. Und alles andere war ein Herabziehen der Worte Gottes in eine Fragestellung und damit in Zweifel und Unglauben. Ein Drittel der Engel hat er damit in das Verderben gerissen. Und wie sind die einstigen Lichtengel heute durch ihre Sünde zu Mächten der Bosheit verändert worden, dass diese Aussage in der Heiligen Schrift Neuen Testaments geschrieben steht, Mächte der Bosheit. Veränderung an den Engeln. Veränderung durch Sünde an uns. Beiden ist das Ziel gegeben, der zweite Tod, der Feuersee. Danach sehen wir Satan im Bildnis der Schlange. Und zwar in Eden, wie er flüstert. Er benutzt die Schöpfung, Tier, Schlange, und er kriecht da hoch und flüstert von dem Geschöpf, Strauch oder Baum. Seine Art zu reden ist nicht unten am Boden, ist immer hoch. Wie er sich über Gott stellen wollte, um seinen Thron aufzubauen, nach Jesaja 14, Vers 14. Aber auch da bringt er die ersten Menschen durch die Lüge zu Fall. Der Stachel der Sünde, die Kraft der Sünde, die Lüge, der Tod. Mitnichten werdet ihr sterben, und seither ist die Verdammnis und der Tod unser Teil. Wir brauchen niemanden dafür zu verklagen. Wir alle haben das Maß des Todes für jeden von uns selbst vollzogen. Wir selbst sind schuld an uns. Und nach dem Fall Israels als Volk musste Gott im Propheten Amos, Kapitel 5, Vers 11, beklagen. Ihr habt, liebliche Weinberge gepflanzt und werdet deren Wein nicht trinken, sagt Gott. Die Sünde, welche der Leute verderben ist, hat Israel nicht vor Gott bestehen lassen. Selbst das Gericht von 70 Jahren in Babel brachte dieses Volk Gottes nicht an Gottes Herz zurück. Auch das Gericht am Sohne Gottes ließ das Volk Israel unberührt. Sie erkannten ihrer eigenen Sünde wegen den Messias nicht. Wir sehen, welch üble Wirkungen Sünde hat. Darum erfüllt sich das Wort der Propheten im Alten Testament in der vor uns liegenden Woche des Gerichts. Erst wenn diese 70. Jahrwoche hinter ihnen liegt, wird dieses hier angesprochene Volk von neuem Gottes Segnungen überhäuft werden. In diese Zeit redet auch hier die Schrift. Dann vollzieht sich an Israel in Jesaja 65, Vers 21, wo es heißt, und sie werden, Weinberge pflanzen und ihre Frucht genießen. Dann ist es 1000-jährig da. Dann genießen sie. Wir sehen, dass die Zeit unseres Lebens mit Sünde verbunden uns die Freude selbst am irdischen Leben nimmt. Das werden die Segnungen des millenäischen Reiches sein, wo sie im Frieden zur Ehre ihres Gottes leben sollen, um von niemanden gestört zu werden. Und dann ist es soweit, dann erfüllt sich das Wort unseres Herrn Jesus in Matthäus 26, 29, dass der Messias vom Gewächs des Weinstocks nicht eher trinken will, bis alles erfüllt sein wird im Reiche seines Vaters. Des Vaters Reich ist das 1000-Jahr-Reich. Blicken wir bitte noch einmal in die 70. Jahrwoche. So wird nach Offenbarung 12, Vers 6, das Weib Israel in die Wüste fliehen, um von Gott 1260 Tage ernährt zu werden. Von dieser Wüstenei, wo sich der Überrest Israels aufhalten wird jene 3,5 Jahre. Und die damit benannte Steppe, wir lesen davon in Jesaja 35, Vers 6b. Da heißt es, denn es brechen Wasser hervor in der Wüste und Bäche in der Steppe. Also wird das gespaltene Tal durch die Spaltung Wüste und Steppe genannt, weil es eine Steinscherbengegend sein wird. Wenn sich ein großer Berg spaltet, Und ich schieb ihn auseinander. Da haben wir nur Innerei der Erde drin. Und das ist überwiegend Stein und Geröll. So auch hier. Dazu schlagen wir noch Jesaja 41 auf, Vers 19 bis 20. Und da wird nun geredet, denn von da aus wird über die ganze Erde nach dem Gericht eine Umschöpfung hervorbrechen. Da heißt es, ich werde Zedern in die Wüste setzen, Akazien und Myrten und Olivenbäume werde in die Steppe pflanzen Zypressen, Platanen und Schabinzedern miteinander, damit sie sehen und erkennen und zu Herzen nehmen und verstehen. Allzumal, dass die Hand Jehovas dieses getan und der Heilige Israels es geschaffen hat. Das ist Christus. Hier sehen wir, dass in diesen 3,5 Jahren diese Steinscherbengegend nicht bleiben wird, sondern der Herr wird sofort Wasser hervorbrechen lassen, Bäche werden durchziehen und es wird bewässert sein und Gott pflanzt sofort viele Arten von Bäumen, dass sie dort drinnen in einer wunderbaren Zeit, während draußen die Gerichte toben, sie die letzte Hälfte der Gerichtszeit da drin verbringen dürfen. In dem Hesekiel 19, Vers 13, lesen wir vom Israeliten. Da heißt es, und nun ist er in die Wüste gepflanzt, in ein dürres und durstiges Land, weil nichts da war. Aber Gott gibt seine Segnungen und Erbarmungen und erhält dieses Volk von 144.000, 1260 Tage lang. Aber gleich so, wie der Herr sein Volk 40 Jahre in der Wüste nicht umkommen ließ, so ernährt er, unser Gott und Herr, in der Zeit des Gerichtes sein Volk dort drin, 3,5 Jahre lang. Erst danach, wenn jene zweite Hälfte beendet ist, wird Israel in die Segnungen des 1000-Jahr-Reiches eingehen. Nach diesen Ausführungen kommen wir wieder zurück zur Ermordung des Messias, unseres Herrn Jesus Christus. Noch größer als für Israel war die vor ihm liegende Freude seiner eigenen Leibesgemeinde, welche wir sind. Und zurückkommend auf unser Textwort in 1. Korinther 3, Vers 7, haben sich gegenüber Israel gewaltige Dinge geändert. Der, welcher Israel im Lande der Verheißung Kanaans gepflanzt hatte, war Gott. Neutestamentlich nun ist aber weder ein Pflanzer, 1. Korinther 3, 5, noch ein Begießer etwas, sondern Gott, von dem es heißt, der das Wachstum gibt.
Paulus, der Heidenapostel, Apostel an die Nationen, konnte sich als der da pflanzt, nennen und hinstellen. Und was er gepflanzt hat, ist wahrhaftig aufgegangen unter dem Segen dessen, der da Wachstum gibt. Christus. Denn er war es, der da pflanzte, bevor jemand begießen vermochte, pflanzte er. Was aber berechtigt Paulus, sich als der Pflanzende zu bezeichnen? Es war das Evangelium der Gnade, das in dieser Weise ihm anvertraut worden war. Dreimal redet der Apostel, und solches vom Heiligen Geist bestätigt in der Schrift, als von meinem Evangelium zu sprechen. Römer 2,16, Römer 16,25 und 2. Timotheus 2, Vers 8. Infolge des ihm anvertrauten Wortes Gottes konnte er das Evangelium der Liebe Gottes in die Herzen der Hörer Israels und dann danach in die Herzen der Nationen hineinpflanzen. Die Pflanzarbeit im Alten Testament geschah allein durch Gott. So vollziehen im Neuen Testament nun die erretteten Menschen die Pflanzarbeit. Nicht irgendwelche Titel, sondern Errettete haben den Auftrag zu pflanzen. Stellen wir die Frage, weshalb der Herr das nicht selbst macht und vollzieht. Dann müssen wir auf die Stelle von Römer 8, Vers 32 hinweisen. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er lässt uns teilhaben an der Pflanzarbeit. Also ist dies Geschenk Gottes an uns, dass wir das Wort des Herrn in die Herzen der Menschen einpflanzen dürfen. Wodurch dürfen wir's vollziehen? Durch unser Zeugnis. Indem wir anderen von Christus sagen. Was haben wir zu sagen? Dass diese verloren sind, ewiglich, und dass es eine Errettung durch Christus gibt, indem wir zu ihm kommen, uns als verlorene Sünder erkennen und ihm unsere Sünden ausliefern. Er ist bereit, uns alle unsere Sünden zu vergeben, aber auch durch unseren Wandel. Das ist von viel größerer Wichtigkeit, als wir es oft meinen. Und das äußert sich, wenn wir Verlorene zu dem Erlöser Gott führen dürfen. Nach 1. Korinther 3,6 steht dann, Apollos hat begossen. Paulus hat die Setzlinge des Neuen Testaments gepflanzt. Apollos hat dann das Wasser des Wortes darauf gegossen. Der Apollos muss eine sonderbare Figur gewesen sein. Paulus sagt, dass er nicht bekannt ist durch große Redegabe. Aber der Apollos, da war wieder ausnehmend. Der hat eine scharfe
anziehende Wirkung in seiner Rede gehabt. Und dass dieser Apollos im Neuen Testament deshalb so deutlich benannt worden ist. Die dem Apollos gegebene Gnade war seine große und gewaltige überzeugende Redegabe, mit der er die Herzen hin zu Christus befestigen konnte. So sagt nun der Textvers, dass der da pflanzt und der da gießt, nichts ist. Das ist keine Geringschätzung Gottes gegenüber der Evangeliumsarbeit. Nein, nein, das meint die Bibel nicht. Aber wir sehen, wie der Herr zu seinen Jüngern schon sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Christus im Herzen, denn nur so haben wir Auftrag, das Evangelium weiterzusagen, sind unsere Worte Luft, Heu und Stroh am Brandherd, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Geschwister, Gott braucht uns nicht. Er braucht uns keinen Tag. Und ich bin mir darüber schon seit langem klar, dass wir allesamt mehr Schaden anrichten als nutzen. Ist mir auch klar. Aber Gott will, dass wir im Reiche Gottes arbeiten. Er will. Wieso denn das? Ja, was wir an Schaden machen, vergibt er. Wenn wir darum bitten, dann ist es weg. Und für das, was wir an Positiven getan haben, da will er uns im Himmel unendlich dafür segnen. Sonst kämen wir oben nicht zu einem Segen. Darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Der Herr redet diese Worte in seiner Schrift, damit wir nicht hoch von uns denken sollen. Warum, sollten wir hier fragen, hat der Herr uns nicht auch das Wachstum in die Hände gelegt? Wenn Gott schon so großherzig ist, dann hätte er uns doch auch gleich noch das Wachstum pflanzen, ja, begießen, ja, Wachstum, nein, warum das nicht? Wäre doch ganz gut, wenn wir auch gleich noch richtig wachsen lassen könnten. In Römer 8, 32 wird doch gerade von alles Schenken geredet. Auch dann, wenn wir in 1. Johannes 3, 2 lesen, dass wir ihm gleich sein werden, so bleiben Grundsätzlichkeiten zwischen Schöpfer und Geschöpf auch in der Ewigkeit noch bestehen. Wachsen ist Lebensgabe einer Pflanze hier. Das wird Gott uns nicht geben, auch in der Ewigkeit nicht. In zwei Punkten werden wir uns für immer von Gott unterscheiden, sonst werden wir ihm gleich sein. Wenngleich wir ihm gleich sein werden, bleibt bestehen. Erstens, er, der Herr, wird immer der Gegenstand der Anbetung und Verehrung bleiben. Und wir werden allen Grund dazu haben, ihm ewiglich diese Ehre zu erweisen. Zweitens, er, der Herr, hat Leben in sich selbst. Aus diesem Lebensreservoir er auch Pflanzen, Tiere und Menschen wachsen lässt. Wachstum in der Hand Gottes. Und wir werden ewiglich unser Leben von ihm, dem Lebensgeber, haben. An diesen Tatsachen ändert sich auch in der Ewigkeit nichts. Und da bin ich froh darüber. Würde also der Herr das Wachstum den Kindern Gottes also in unsere Hand gegeben haben, so müssten wir das ewige Leben in uns an andere veräußerbar besitzen. Was würde das eine Ungerechtigkeit zur Folge haben? Ist gar nicht auszudenken, was das ein Matsch gäbe. Was würde wohl aus den Kindern Gottes werden, wenn der Lebensausdruck des geistlichen Wachstums in unserer Hand liegen sollte? Würden wir da nicht nach Begünstigung, nach Ansehen der Menschen, nein, wir könnten es nicht verwalten, weil wir gar nicht in der Lage sind, in die Herzen der anderen zu schauen. Darum steht geschrieben, Gott schaut das Herz an. Dort, wo die Ausgänge unserer Gedanken sind, dort hat Gott sein Auge. Danken wir Gott, dass unser Wachstum, deins und meins, nicht in Menschenhand, sondern in der Hand unseres Gottes liegt. Und danken wir dem Herrn, dass Gott uns gewürdigt hat, Diener zu sein. 1. Korinther 3,5. Wir sind Diener. Zu pflanzen und zu gießen. Denn in dieser Tätigkeit werden wir nach 1. Korinther 3,8 den himmlischen Lohn für die Ewigkeit empfangen. Darum freuen wir uns schon darauf, wenn der Herr kommt. Sobald wir pflanzen oder gießen, stehen wir im Willen Gottes und unser Herr lässt uns zu ihm hinwachsen, zu ihm, unserem Haupte, Christus. Ja, das ist Wachstum. Wenn wir der Verbundenheit zum Haupte pflanzen und gießen. Wie falsch wäre es dann, wenn wir Evangeliumsarbeit verrichten würden im Blick auf uns? Wie falsch wäre es? Denken wir an die Worte Pauli, dass da einige waren, die seinem Fleische Trübsal zu erwecken vermochten, indem sie das Evangelium verkündigten. Wir sehen, dass es damals auch schon solche Leute gab, solche Schlitzohren. Auch solche gibt es heute, nur viel mehr. Obwohl da keine Verheißung drauf liegt, wollen wir als Kinder des Lichts in der Verheißung Gottes gefunden werden, zu pflanzen und zu gießen, damit sein Name verherrlicht wird durch uns, damit wir nicht fruchtleer vor ihm, dem lebendigen Gott, stehen und gefunden werden, wenn er gekommen ist. Wir erwarten ihn, unseren Herrn. Wir kennen weder Stunde, noch Monat, noch Jahr. Aber eines wissen wir, dass er bald erscheinen wird. Und wir freuen uns schon riesig darauf, ihn zu sehen. Er hat sich angekündigt für unsere Zeit, nicht vor 2000 Jahren. Sondern für unsere Zeit.
Und diese angekündigte Zeit hat sich in der Voraussage samt und sonders erfüllt. Da wird Gott verherrlicht und wir wachsen und erhalten in der Ewigkeit einen Lohn, über den wir leider hier nicht sprechen können, weil wir ihn im Glaskasten noch nicht gesehen haben. Aber es wird bleibender Lohn sein, es wird himmlischer Lohn sein, der nicht mehr verstaubt, vergilbt, verfällt oder von Motten zerfressen wird oder das Rost und Patina daran gesehen wird. Alles das ist vergänglich, was hier erarbeitet wird, aber stehen wir im Pflanzen und Gießen, ist es eine Tätigkeit, die der Herr uns gegeben hat, und wir solches in der Ewigkeit wiederfinden werden, als aufgegangene Frucht am nächsten und für uns einen bleibenden himmlischen Lohn empfangen. Der Herr möchte dieses sein Wort, wenn es auch in einfachen Ausführungen geredet ist, segnen zur Ehre seines Namens. Amen.